Wir haben eben von dem Gott gehört, der uns Menschen so lieb hat, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat. Dieser Gott, unser Herr, möchte, dass wir auch auf dieser Erde, auf der der Widersacher Gottes Fuß gefasst hat und Macht ausübt, ein erfülltes und sinnvolles Leben führen. Ein Leben, das uns Freude bringt, aber eben in erster Linie auch ein Leben, das Gott ehrt, ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Und Gott hat den Menschen deshalb viele Hinweise gegeben, wie er sein Leben gestalten soll. Und ein solcher Hinweis, zunächst an Christen gerichtet, ist auch die sogenannte Haustafel, von der wir im Epheserbrief Kapitel 5 und Kapitel 6 lesen. Ich möchte daraus zunächst die Verse lesen, die das Verhältnis zwischen Mann und Frau und das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern angehen. Im Epheser 5, ab Vers 21 heißt es: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde. Er als der Heiland des Leibes, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Paulus wusste auch, wie schwer es ist, diesen Aufforderungen zu genügen. Und deshalb redet er anschließend von einer Waffenrüstung, die uns hilft, in dieser Situation bestehen zu können. Und auch von dieser Waffenrüstung möchte ich jetzt lesen. Die Verse schließen sich im 6. Kapitel dann an. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, begleitet mit den Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Wie können wir die Worte, denen wir jetzt gehört haben, in unserem Leben umsetzen? In einem Land, in dem die Gleichberechtigung der Frau gilt, in einem Land, in dem es keine Sklaverei, die ja auch in dieser Haustafel dann mit abgehandelt wird, mehr gibt. Wenn wir uns so fragen, dann sind wir gleich bei einem Punkt der Waffenrüstung. Ergreift das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Wir stehen in der Gefahr, Gottes Wort zu verwenden als unser Schwert, um unsere Auffassung, unsere Vorstellungen, unsere Traditionen zu behaupten. Aber in diesem Sinne haben Pharisäer und Schriftgelehrte auch Worte des Alten Testamentes genutzt, um gegen Jesus vorzugehen. Und in diesem Sinne hat sogar der Teufel Zitate des Alten Testamentes angewandt, weil er versuchen wollte, Jesus Christus zu Fall zu bringen. Und in diesem Sinne wurde auch die Haustafel von Christen in der Kirchengeschichte, aber sicher auch in der Geschichte unserer Gemeinden genutzt, um die Frau zu unterdrücken oder um die Sklaverei zu rechtfertigen. Mit dieser Sorge im Hintergrund wollen wir uns fragen, was uns diese Worte heute und hier zu sagen haben. Paulus leitet seine Ausführungen ein mit der Forderung: Ein jeder ordne sich den anderen unter. Das war für die damalige Zeit eine ausgesprochene Herausforderung, denn sie untergräbt die Prämisse aller anderen Haustafeln der damaligen Zeit, nämlich die absolute Autorität des männlichen Familienvorstandes. Es konnte verstanden werden als eine Aufforderung, die damaligen Strukturen der Familie zu zerstören. Und deswegen liegt es nahe, ist es so verständlich, dass Paulus, dem es darum nicht ging, noch einmal darauf hinweist, dieses sich gegenseitige Unterordnen gilt natürlich nach wie vor auch für die Frau und auch gegenüber ihren eigenen Männern. Anders ist das bei Gehorsam. Im Gegensatz zum gegenseitigen Unterordnen kann Gehorsam nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Und es ist sicher kein Zufall, dass das Wort Gehorsam in der Hausordnung zwar für die Kinder und für die Sklaven gilt, aber nicht von der Frau gefordert wird. Hier geht es um gegenseitiges Unterordnen. Und Unterordnen, gegenseitiges Unterordnen, kann natürlich nicht so zu verstehen sein, dass jeder das macht, was der jeweils andere anordnet, sondern gegenseitiges Achten, gegenseitiges Unterordnen kann eben nur heißen, wie es auch an anderer Stelle gesagt wird, einer achte den anderen höher als sich selbst. Es geht darum, dass ich den anderen und die Interessen des anderen, die Position des anderen für wichtiger halte als meine eigene. Und in diesem Sinne sind wir aufgefordert. Und in diesem Sinne ist auch besonders die Frau aufgefordert, dem Manne untertan zu sein. Beziehungsweise wir alle sind aufgefordert, unserem Partner, unserem Nächsten gegenüber untertan zu sein in diesem Sinne. Aber mit dieser Ausführung können wir die speziell an die Frau gerichtete Aufforderung, sich unterzuordnen, nicht wegreden. Es steht so da. Und Paulus sieht ja als Begründung auch, dass die Ehe das Verhältnis von Christus zu seiner Gemeinde widerspiegeln soll. Und zu dieser Widerspiegelung gehört, dass die Frau sich dem Mann unterordnet, aber dazu gehört in gleicher Weise, dass der Mann seine Frau liebt. Im Gegensatz zu den meist unter Menschen geführten Gesprächen nimmt die Anordnung an den Mann in dieser Hausordnung einen viel größeren Raum ein als das, was der Frau gesagt wird. Wenn aber eine Ehe das Verhältnis Gottes, das Verhältnis Christi zu seiner Gemeinde widerspiegeln soll, dann gehört dazu auf der einen Seite das sich Unterordnen der Frau, aber auf der anderen Seite eben genauso die Liebe, die Fürsorge des Mannes für seine Frau. Dort, wo der Mann seine Frau liebt und sie umsorgt und sie, wie es ja hier auch angeschnitten wird im Text, wichtiger nimmt als die eigenen Eltern, wenn der Mann auf der einen Seite so sich verhält und auf der anderen Seite die Frau diese Zuwendung mit Freude annimmt, sich an der Seite ihres Mannes geborgen weiß und eben auch dessen Rolle akzeptiert und respektiert, dann kann und dann spiegelt die Ehe das Bild, das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde wider. Wenn wir uns bemühen, dieses Verhältnis, diese Beziehung anzustreben, dann stellen wir fest, wie schwer das ist, wie wenig das oft gelingt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch in dieser Situation und um hierin zu bestehen oder überhaupt etwas auszurichten, der Waffenrüstung Gottes bedienen, die uns eben auch im Epheserbrief beschrieben ist. Um in dieser Situation wirklich Ehe zu unserer Freude, um eine erfüllte Ehe führen zu können, bedürfen wir dieser Waffenrüstung. Wir bedürfen sie insbesondere deshalb, weil es ja nicht nur darum geht, unsere eigenen egoistischen Wünsche und Vorstellungen zu überwinden, weil es nicht nur gegen andere Menschen und deren Auffassungen geht, sondern weil uns hier Mächte entgegenstehen, denen es ein Gräuel ist, denen es ein Dorn im Auge ist, wenn Menschen glücklich zusammenleben und das zur Ehre Gottes gereicht. Wir bedürfen der Waffenrüstung Gottes. Und da werden wir zunächst aufgefordert, steht fest, umgürtet mit Wahrheit. Wahrheit ist ja mehr als das Gegenteil von Lüge und Irrtum. Unter Wahrheit versteht die Bibel eine Wirklichkeit, auf die ich bauen kann. Eine Wirklichkeit, auf der ich mein Leben aufbauen kann. Eine Wirklichkeit, die mir und meinem Leben Sinn und Inhalt gibt. Und in diesem Sinne ist Jesus Christus die Wahrheit. Er ist der, auf den wir unser Leben bauen dürfen. Ihm dürfen wir vertrauen und wir dürfen wissen, dass er der Herr ist. Das ist die Wahrheit, mit der wir uns umgeben sollen. Wahrheit bedeutet aber auch Wahrhaftigkeit. Und wir wissen, wie wichtig das ist im Zusammenleben, in der Ehe und in der Familie. Wie häufig führt fehlende Wahrhaftigkeit, wenn sie dann entdeckt wird, zu Zerwürfnis, zu Trennung? Wie oft zerbrechen auch Kinder daran, dass Eltern in ihren Handeln nicht vertrauenswürdig sind, nicht wahrhaftig sind, worauf sie so gebaut hatten und nun enttäuscht sind. Wir stehen in der Gefahr, immer wieder zu versuchen, mehr zu scheinen, als wir sind. Umgürten wir uns mit Wahrheit. So wie der Herr ist, dürfen wir getrost sein. Aber auch wir wollen versuchen, das zu sein, das darzustellen, was wir auch wirklich sind. Der zweite Punkt ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet für uns in Wirklichkeit in erster Linie gerechtfertigt sein. Wir sind gerecht, weil Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Deswegen sind wir gerechtfertigt. Wenn wir daran denken, worauf unsere Gerechtigkeit beruht, dann fällt es uns auch leichter, nach einem Streit wieder zusammenzufinden, weil ich weiß, auch dort, wo der andere falsch gehandelt hat, ich bin genauso auf Rechtfertigung angewiesen wie der andere. Gerechtigkeit hat aber auch etwas damit zu tun, dem anderen gerecht zu werden. Zu bedenken, was dem anderen überhaupt möglich oder was ihm unmöglich ist. Ich denke, in diesem Punkt werden insbesondere oft wir Eltern schuldig, indem wir von den Kindern mehr erwarten, als ihnen möglich ist. Um unseres Ansehens willen möchten wir, dass die Kinder eben genial sind, dass sie besser sind als alle anderen. Und darunter können Kinder verzweifeln, sind Kinder traurig und kommen in ihrem Leben nicht zurecht, weil sie nicht verkraften können, dass sie den Vorstellungen ihrer Eltern nicht genügen. Werden wir unseren Kindern werden wir unserem Partner gerecht, indem wir bedenken, was ihm möglich ist und was ihm nicht möglich ist. Wir sollen beschult sein mit der Bereitschaft des Evangeliums. In vielen Übersetzungen wird hier auch eingeführt mit zur Verkündigung des Evangeliums. Das Wort Verkündigung steht aber im Urtext nicht da, obwohl es sicher mit diesen Worten auch gemeint ist, dass wir die Botschaft des Friedens weitersagen, unserem Partner und wieder insbesondere auch unseren Kindern vor Augen halten. Wir haben unseren Kindern eine Botschaft des Friedens zu vermitteln und weiterzusagen und nicht die Rede, alles, was du tust, siehst Gott und wehe dir, du tust etwas Böses. Es ist die Botschaft des Friedens, die wir den anderen schuldig sind. Die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens bedeutet aber auch, dass wir frei und offen sein können für den anderen, weil unsere eigenen Angelegenheiten durch Jesus Christus geregelt sind. Daher können wir die Botschaft, die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens haben und weitertragen. Und dann sind wir aufgefordert, den Schild des Glaubens zu tragen, der in der Lage ist, die feurigen Pfeile des Feindes abzuwehren. Wie oft fühlen wir uns, auch in einer guten Ehe, gekränkt, verletzt, nicht genügend berücksichtigt? Oft sind wir enttäuscht von den Reden des anderen, was er meistens oder oft gar nicht so meint. Aber trotzdem ist natürlich der Teufel interessiert, es als feurigen Pfeil gegen uns zu nutzen, uns und damit auch unsere Verbindung untereinander kaputt zu machen. Hier hilft, dass wir auf Jesus Christus vertrauen, dass wir wissen, wir sind in seiner Hand und auch in unglücklichen Stunden dann sagen, was betrübst du dich, meine Seele? Warum bist du so unruhig in mir? Harre des Herrn, warte auf das Handeln des Herrn, denn ich werde ihn noch erkennen und erfahren als mein Heil und als mein Gott. In diesem Glauben dürfen wir leben und handeln. Und schließlich sind wir aufgefordert, setzt den Helm des Heils auf. Der Helm schützt auch gegen Schläge von oben. Wir dürfen wissen, dass wir geheilt sind, dass wir gerettet sind. Wir wollen und sollen uns mit allem Eifer mühen, den Anforderungen Gottes auch in der Haustafel gerecht zu werden. Aber nicht auf der Grundlage, dass wir uns eifrig bemühen, um das Heil und die Rettung zu erlangen, sondern wir wollen uns eifrig mühen als solche, die bereits gerettet sind. Wir wollen uns bemühen als solche, die ihrer Berufung, Gottes Kinder zu sein, gerecht werden. Paulus sieht oder hat bei seinen Ausführungen die Verhältnisse einer guten, einer heilen Ehe vor Augen. Eine Ehe, in der sich beide Partner und gewissermaßen auch die Kinder bemühen, den Geboten Gottes gerecht zu werden. Aber wie soll eine Frau die Worte des Paulus umsetzen, die oder von deren Arbeit und Entscheidungen das Wohl der Familie und auch das Wohl des Mannes abhängt? Oder gar eine Frau, die mit ihren Kindern hungert und auf vieles verzichten muss, weil der Mann das Haushaltsgeld verdrängt und vielleicht obendrein noch gewalttätig gegen sie und die Kinder ist? Wie soll ein Mann diese Worte umsetzen, der immer nur Gleichgültigkeit und Ablehnung von seiner Frau erfährt, dessen vielleicht aufrichtigen Bemühungen, ihr entgegenzukommen, nur aufgefasst werden, als wolle er sie vereinnahmen und sie für sich persönlich gewinnen und auszunutzen? Wie soll ich die Worte umsetzen in einer Beziehung, in der der andere nicht nach dem Wort Gottes handeln will oder vielleicht auch nach dem Wort Gottes nicht zu handeln vermag? Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Was ist uns an der Bibel vielleicht für solche Situationen gesagt? Im Petrusbrief lesen wir, dass sich die Frau auch dem Manne unterordnen soll, der dem Wort, wie es dort heißt, nicht gehorcht. Und zwar soll sie ihm untertan sein, weil die Chance besteht, ihn zu gewinnen durch ihr Handeln, durch ihr Verhalten. Dasselbe gilt natürlich in entsprechender Weise für den Mann. Auch er ist aufgefordert, sich unterzuordnen, auch dann, wenn die Frau dem Wort nicht gehorcht. Er ist auch dann aufgefordert, sie lieb zu haben. Aber unterordnen, in dem Sinne, wie es in der Haustafel gemeint ist, nämlich den anderen wichtiger zu nehmen als sich selbst, ist ja nicht gleichbedeutend mit der Aussage, dass ich all das tun muss, was der andere, was der Partner für richtig hält und will. Es gibt Situationen, in denen ich eben auch im Interesse des anderen handeln muss, in einer Weise, die den Forderungen und Ansprüchen des anderen nicht gerecht wird. Es gibt Situationen, in denen die Drohung der Frau zur Trennung und gegebenenfalls auch die Trennung selbst hilft, dass der Mann sich wirklich ernstlich bemüht, von seiner Bindung an Alkohol freizukommen. Es gibt Situationen, in denen wir gewissermaßen konsequent sein müssen, auch im Interesse und zum Wohl unseres Partners. Situationen, in denen die Unterordnung eben so aussieht, dass ich etwas tue, was er zumindest im Augenblick nicht für richtig hält. Unsere Aufgabe ist es aber, das zu tun im Gebet, in dem Fragen nach dem Willen Gottes und in der Bitte, mit der Bitte um seine Hilfe bei unseren Entscheidungen. Unser Problem ist, dass wir eben solche Entscheidungen so oft nicht aus Liebe und nicht auf den Hintergrund einer Unterordnung tun. Was Jesus im Hinblick auf das Sabbatgebot sagt, dürfen wir auch im Hinblick auf die Haustafel anwenden. Der Mensch ist nicht für die Haustafel da, sondern die Haustafel ist für den Menschen da. Aber ebenso wenig wie Jesus mit seinen Worten zum Sabbat das Sabbatgebot und den damit verbundenen Segen aufhebt oder auch nur in Frage stellt, genauso wenig sind wir berechtigt, die Haustafel oder Teile der Haustafel einfach ad acta zu legen. Die Haustafel ist uns nach wie vor gegeben als Wegweisung zu einer erfüllten und glücklichen Ehe und Familie. Und in diesem Sinne dürfen wir sie gebrauchen als Schwert des Geistes, als Worte, durch die der Geist Gottes uns leitet, uns Kraft gibt, auch im Sinne unseres Gottes und Vaters zu leben. Zum Schluss möchte ich noch eins sagen. Nur wer in Hinblick auf die ihm geltenden Forderungen der Haustafel ohne Schuld und ohne Fehl ist, der werfe den ersten Stein auf die, deren Ehe gescheitert ist, auf die, deren Ehe vielleicht durch ihr Fehlverhalten gestört ist. Es wäre schön, wenn uns die anderen Menschen uns solche, die eben vor solchen Nöten bewahrt sind, wenn andere uns als solche erfahren würden, die um ihr eigenes Unvermögen, über ihr eigenes Versagen, über ihre eigene Schuld wissen und deshalb keine Steine werfen. Die Anwendung der Haustafel für uns in unserem praktischen Leben bedeutet eben vielleicht in der praktischen Durchführung zuallererst, dass sich jeder um das kümmert, was seine Bestimmung ist, statt darauf zu schauen, ob der andere seine Aufgaben löst. Dass wir als Männer und auf der anderen Seite die Frauen, dass wir jeweils bemüht sind, unsere Aufgaben zu machen. Auch dann noch, wenn ich feststelle, dass es den anderen in einem Falle nicht gelungen ist. Wenn wir so an die Situation herangehen, ich denke, dann wird von vornherein oder sehr oft das Aufschaukeln solcher Unstimmigkeiten verhindert. Ich will versuchen, mich dem anderen unterzuordnen, den anderen für wichtiger zu halten als mich selbst, auch dann, wenn es dem anderen einmal nicht gelingt, seiner Bestimmung, seiner Rolle gerecht zu werden. Und in diesem Sinne mögen uns die Worte des Paulus helfen, eben auch erfüllte Ehen und erfüllte Familien zu erleben. Amen.